Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Mittwoch, den 19. März. Der Schuldenhammer ist da. Entgegen aller Einwände und Eilanträge wurde mit dem alten Bundestag noch das Grundgesetz geändert. 513 Abgeordnete stimmten für den Deal, notwendig waren 489 Abgeordnete für die Zweidrittelmehrheit im Parlament. 207 Abgeordnete stimmten dagegen, Enthaltungen gab es keine. Ein CDU-Politiker hatte eine besonders interessante Begründung für seine Zustimmung. Er äußerte, es hätte ohnehin keinen Zweck gehabt, dagegen zu stimmen, da es ja eine Mehrheit im Bundestag schon dafür gäbe. Deshalb habe er auch mit Ja gestimmt. Jetzt fehlt noch der Bundesrat, der muss am Freitag den Änderungen im Grundgesetz zustimmen und dann kommen 1 bis 1,5 Billionen Euro Schulden auf die deutschen Steuerzahler zu. Das sind mehr als 1.000 Milliarden Euro. Mindestens 500 Milliarden Euro sollen für die Kriegstüchtigkeit aufgenommen werden. Die neuen Formulierungen im Grundgesetz lassen aber noch deutlich höhere Schulden für die Verteidigung zu. In die Infrastruktur soll in den kommenden Jahren ebenfalls 500 Milliarden Euro investiert werden. Von diesen 500 Milliarden werden wiederum 100 Milliarden explizit für den Klimaschutz aufgewendet. Das Ziel soll eine Netto-Null-Emission bis 2045 sein. Der Wahlsieger der Bundesregierung und auch vermutlich der nächste Kanzler hat einen historischen Betrug an den Wählern begangen. Und es wird auch immer deutlicher, dass die CDU diesen Schritt von langer Hand plante. Zuletzt äußerte sich Anton Hofreiter dazu in einem Interview mit der Zeit. Hinter den Kulissen, in den Vier-Augen-Gesprächen, seien die Lockerungen der Schuldenbremse längst klar gewesen und das lange bevor Selenskyj das Weiße Haus betreten hat und Trump überhaupt gewählt war.
Das hätten Sie vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten, oder?
Es war bereits vor ein paar Wochen klar, dass wenn die Union an die Regierung kommt, dass sie die Schuldenbremse lockern würde. Das haben die auch unter vier Augen immer zugegeben. Sie haben bloß auch immer gesagt, sie würden es nie in der Öffentlichkeit sagen, weil das ihren Wahlkampf beschädigen würde. Also da habe ich mit einer ganzen Reihe von Unionsleuten gesprochen.
Kurz nachgefragt, auch Ihnen persönlich wurde gesagt, natürlich werden wir es danach lockern.
Ja, natürlich. Es konnte ja jeder, der bis drei zählen konnte, wusste ja, dass diese Wahlversprechen... Ja,
das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber es wurde Ihnen auch genauso gesagt.
Ja. Ganz offen wurde das gesagt.
Über die Tatsache, dass sich ein abgewählter und vom Bundespräsident aufgelöster Bundestag mit solchen schwerwiegenden und weitreichenden Fragen befasst, wird in der Zukunft das Verfassungsgericht entscheiden müssen. Denn im neu gewählten Bundestag, der sich am kommenden Dienstag konstituiert, erreichen die drei Fraktionen, die jetzt die Grundgesetzänderung beschlossen haben, keine Zweidrittelmehrheit mehr. Aber nicht nur für den Bund gibt es Änderungen, auch bei den Ländern gibt es künftig die Möglichkeit der strukturellen Neuverschuldung, und zwar in gleicher Höhe wie laut Schuldenbremse für den Bund. Alle Länder zusammen dürfen neue Schulden von bis zu 0,35% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, machen. Das entspricht derzeit etwa einer Summe von 15 Milliarden Euro. Die Aufteilung der jeweils zulässigen Kreditaufnahme für die Länder soll ein Bundesgesetz regeln. Mit der Grundgesetzänderung wird auch das Landesrecht etwa in den einzelnen Verfassungen aufgehoben, das eine höhere Schuldenaufnahme sonst verhindern würde. Der Autovermieter Sixt nimmt es mit Humor. Sie werben mit Friedrich Merz und schreiben dazu: Mach's wie Friedrich, leih's dir. Dazu ein Bild des neuen BMW X3. Ein bisschen Spaß muss ja schließlich auch sein. Weniger Spaß werden die künftigen Generationen haben, die diesen Wahnsinn irgendwann abbezahlen müssen. Gestern Nachmittag hat Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Telefonat dauerte mehr als 2 Stunden. Auf eine vollständige 30-tägige Waffenruhe, wie von Trump geplant, konnte man sich nicht einigen. Die Ukraine hatte zugestimmt, Russland hingegen nicht. In einer Stellungnahme der Sprecherin des Weißen Hauses heißt es: Die Staatschefs einigten sich darauf, dass die ersten Schritte in Richtung Frieden mit einem Waffenstillstand für Energie- und Infrastrukturziele sowie mit technischen Verhandlungen zur Umsetzung eines maritimen Waffenstillstands im Schwarzen Meer beginnen werden. Der Kreml bestätigte einen Stopp der Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Putin unterstützte Trumps Vorschlag, dass Russland und die Ukraine für 30 Tage auf Angriffe gegen die Energieinfrastruktur verzichten und gab eine entsprechende Anweisung an das Militär, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Donald Trump konnte Putin nicht von seinem Plan überzeugen, alle Angriffe in der Ukraine einzustellen. Auch Russland profitiert von dem Angriffsstopp auf die Energieinfrastruktur, denn die Ukrainer hatten zuletzt zahlreiche Attacken auf russische Ölanlagen durchgeführt. Etwa 2 Stunden nach dem Telefonat äußerte sich auch Trump persönlich auf seiner Plattform Truth Social. Er schrieb: Mein heutiges Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Putin war sehr gut und produktiv. Und weiter, dieser Krieg hätte nie begonnen, wenn ich Präsident gewesen wäre. Es wurden viele Elemente eines Friedensvertrags diskutiert, darunter die Tatsache, dass Tausende von Soldaten getötet werden und sowohl Präsident Putin als auch Präsident Zelensky ihn gerne beenden würden. Dieser Prozess ist nun in vollem Gange und wird hoffentlich zum Wohle der Menschheit erfolgreich abgeschlossen. Laut der Mitteilung des Kreml hat Putin zudem den vollständigen Stopp der ausländischen Militärhilfe für die Ukraine gefordert. Dies sei die wichtigste Voraussetzung für die Erarbeitung einer Lösung, hieß es in der Kreml-Erklärung. Auch die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine müsse gestoppt werden, forderte Putin. In der Stellungnahme des Weißen Hauses hieß es noch weiter, ein vollständiger Waffenstillstand und ein dauerhafter Frieden sind das Ziel. Diese Verhandlungen werden umgehend im Nahen Osten beginnen. Die USA und Russland einigten sich darauf, dass Iran niemals in die Lage versetzt werden dürfe, Israel zu zerstören. Putin gab außerdem bekannt, dass am Mittwoch Kriegsgefangene mit der Ukraine ausgetauscht würden. Zudem wolle er als Zeichen des guten Willens 23 schwer verwundete ukrainische Soldaten an Kiew übergeben. Putin schlug zudem Trump vor, Eishockeyspiele zwischen amerikanischen und russischen Mannschaften zu organisieren. Der US-Präsident habe dem zugestimmt. Annalena Baerbock allein in New York. Für Deutschland in die Stadt von US-Präsident Donald Trump. Die Außenministerin soll nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung eine Top-Position bei den Vereinten Nationen in New York erhalten. Die Bundesregierung will die Grünpolitikerin nach Informationen der deutschen Presseagentur aus Regierungskreisen in Berlin als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025-2026 benennen. Ihre Wahl gilt nach internen Absprachen bei den Vereinten Nationen als reine Formsache. Baerbock mag ihren jetzigen Job, Konferenzen, Verhandlungen, Treffen mit Ministern und Staatschefs, das alles auf der großen internationalen Bühne. Sie selbst hatte sich dazu geäußert, dass das aktuell für sie genau der richtige Job ist. Viele deutsche Wähler sehen das anders und deshalb braucht sie jetzt eben einen neuen Job. Der Vorsitz der Generalversammlung wird voraussichtlich am 2. Juni gewählt. Die nächste Amtszeit läuft ab September für genau ein Jahr. Die UN-Generalversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Organisation, die ihren Sitz in New York hat. Sie besteht aus allen 193 Mitgliedstaaten und bietet, so ist es in der eigenen Beschreibung zu lesen, ein Forum für Diskussionen über das gesamte Spektrum internationaler Fragen, die in der Charta der Vereinten Nationen behandelt werden. Die Präsidentin eröffnet und schließt jede Plenarsitzung, leitet die Diskussion im Plenum, achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung, erteilt Rede- und Fragerechte und verkündet Beschlüsse. Das ist der Geschäftsordnung zu entnehmen. Sie hat die volle Kontrolle über den Ablauf und die Aufrechterhaltung der Ordnung in jeder Sitzung. Kritik kommt auch aus dem CDU-Bundesvorstand vom neu gewählten Bundestagsabgeordneten und Kohl-Enkel Johannes Volkmann. Er schrieb auf der Plattform X, die Art und Weise, wie Baerbock nun eine langjährig verdiente Diplomatin wie Helga Schmidt verdrängen soll, macht fassungslos. Genau diese Selbstbedienungsmentalität wurde am 23.02. abgewählt. Die Bundesregierung hatte eigentlich im September 2024 die Diplomatin Helga Schmidt mit ihrer langen Erfahrung in vielen verschiedenen Rollen für den Top-Posten als Präsidentin der Generalvollversammlung vorgeschlagen. Die frühere Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, ist auch Stellvertreterin des Präsidenten des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz. Neue Berichte enthüllen den Umgang der polnischen Grenzschützer an der Grenze zu Weißrussland. In ihrem Report mit dem Titel Brutale Grenzen berichten die britische Hilfsorganisation Oxfam und die polnische Flüchtlingsinitiative IGALA davon, dass Migranten von Grenzsoldaten misshandelt und gedemütigt worden seien. Zuerst hatte Politico, die sowie Bild ebenfalls zu Axel Springer gehören, über die Vorwürfe der Menschenrechtsgruppen berichtet. Von polnischer Seite gäbe es bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Die Vorwürfe der Organisation lauten konkret, so sollen selbst bereits verletzte Migranten geschlagen worden und mit Tränengas und Gummigeschossen attackiert worden sein. Zum Trinken sei ihnen mit Pfefferspray verunreinigtes Wasser gegeben worden. Außerdem soll es zu rassistischen Beschimpfungen gekommen sein. Flüchtlinge wurden dem Bericht zufolge gezwungen, White Power zu rufen. Ein Mädchen wurde von einem Grenzsoldaten als junge Hure bezeichnet. Anderen wurde bei der Rückführung an der Grenze gesagt, wenn wir euch noch einmal sehen, erschießen wir euch. Auch seien tausende Patronen als Warnschüsse in Richtung der Flüchtlinge abgefeuert worden. Mitte Juni sei einer Iranerin dabei ins Auge geschossen worden. Ein Syrer, 22 Jahre alt, berichtet, er sei von Soldaten sogar gezwungen worden, sich nackt auszuziehen und sei dann allein im Wald zurückgelassen worden. Schwangeren Frauen habe man medizinische Hilfe verweigert, deshalb soll es bereits Fehlgeburten gegeben haben. Die Flüchtlingshelferin Justina spricht in dem Report davon, es habe den Anschein, dass die polnischen Grenzer von ihren Vorgesetzten grünes Licht bekommen hätten, besonders hart gegen die Flüchtlinge vorzugehen. Sie werden dafür gelobt, brutal zu sein und nicht die Regeln zu befolgen. Pushbacks an der polnisch-belarussischen Grenze sind weit verbreitet und systematisch, sagte die EGALA-Chefin Aleksandra Golinska zu Politico. Im Wald treffen wir immer wieder auf Menschen, die von den polnischen Behörden zwangsweise nach Belarus zurückgeführt wurden. Offizielle Bestätigungen für die Bericht und Anschuldigung gibt es bisher nicht. Die Polizei ermittelt gegen eine linken Politikerin. Gökay Akbulut schrieb Ende Januar auf Instagram, sie sei in einem Zug rassistisch und sexistisch beleidigt und körperlich angegriffen worden. Dazu teilte sie ein Bild mit einer Verletzung an der Stirn auf der Plattform Instagram. Sie erfuhr danach sehr viel Solidarität von anderen Politikern aus allen Parteien in den Kommentaren. Wenige Tage später kam heraus, dass alles ganz anders war. Sie selbst hat als erstes eine leere Weinflasche in die Richtung der Fußballfans geworfen. Andere sprechen davon, sie sei sogar betrunken gewesen. Die Flasche flog dicht am Kopf eines Fahrgastes, eines Fußballfans, vorbei. Ein weiterer Fan im Zug hat dann etwas in ihre Richtung geworfen und sie dabei leicht am Kopf verletzt. Ebenfalls liegt der Polizei ein Video vor, das Gökay selbst aufgenommen hatte. Darauf wäre zu hören, wie die Abgeordnete die Fußballfans beschimpfte. Sie habe selbst gerufen: Faschos von Stuttgart, Drecksnazis, Loser, Missgeburten, fick dich ins Knie und ihr habt im Leben nichts auf die Reihe gekriegt. Die Fans hätten vorher in Gesängen die AfD gefeiert, behauptete sie. Gegenüber der deutschen Presseagentur blieb Akbulut bei ihrer Beschreibung des Vorfalls. Ich wurde bei der Zugfahrt angegriffen und verletzt, niemand bestreitet das, wird die Politikerin zitiert. Sie habe deshalb auch Anzeige erstattet, nun wird gegen sie selbst ermittelt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte am Dienstag mit, dass die Behörde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen die Abgeordnete eingeleitet habe. Danach soll Akbulut während der Fahrt eine Flasche in Richtung eines Mitreisenden geworfen haben, führte die Sprecherin aus. Zudem hat die Staatsanwaltschaft beim Bundestag in Berlin auch einen Antrag zur Aufhebung der Immunität der Abgeordneten gestellt, um auch wegen des Verdachts der Beleidigung ermitteln zu können. Über diesen Antrag sei aber noch nicht entschieden worden, teilte die Behördensprecherin mit. Die linken Politikerin äußerte sich bisher nicht auf meine Anfrage zu den Ermittlungen. Akbulut ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und hat ihren Wahlkreis in Mannheim. Bei der Bundestagswahl im Februar erhielt sie über die Landesliste ihrer Partei erneut ein Mandat. Sie wurde 1982 in der Türkei geboren und lebt seit 1990 in Deutschland. Das war die Meldung am Montag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, dann solltet ihr mir hier folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage tschüss und bis dahin macht's gut.